Schließlich hielten sie in einem Ort mit Namen Sachombe. Es war ein langgestrecktes Dorf mit Hütten, einigen Geschäften und halb eingestürzten weißen Betonbauten aus der Kolonialzeit, als die verschiedenen Provinzen des Landes noch von portugiesischen Beamten und ihren einheimischen Assimilados verwaltet worden waren. In der Mitte eines Sandplatzes vor einem der weißen Gebäude waren zwei große Zelte aufgebaut. Ein Blasorchester marschierte auf. Gleichzeitig kamen einige Männer aus einem der Zelte. Hong erkannte den kleingewachsenen Mann an der Spitze sofort wieder. Er hatte graues Haar, trug eine Brille und war kräftig gebaut. Der Mann, der jetzt Handelsminister Ke begrüßte, war kein anderer als Mosambiks neu gewählter Präsident Gebusa. Während sie der Nationalhymne von Mosambik lauschte, sah sie sich nach Yaru um, konnte ihn aber nicht entdecken. Sie wurden von jungen schwarzen Männern und Frauen in eines der Zelte geführt. Als alle sich gesetzt hatten, trat Präsident Gebusa an ein Rednerpult. Der Präsident hieß die chinesische Delegation willkommen und sagte einige einleitende Worte. Sie hörte aufmerksam zu, um zu verstehen, was hier geschah. »Wir werden im Laufe des Tages am Sambesi entlangfliegen, flussaufwärts bis nach Bandar und dann hinunter nach Luabo, wo das große Delta beginnt, das den Fluss mit dem Meer vereint. Wir werden über fruchtbare Gegenden fliegen, die wenig bevölkert sind. Nach unseren Berechnungen werden wir im Laufe einer 5-Jahres-Periode 4 Millionen chinesische Bauern aufnehmen können, die die brachliegenden Gebiete kultivieren werden. Kein Mensch wird zur Umsiedlung gezwungen, keiner verliert sein Auskommen. Im Gegenteil. Unsere Landsleute werden Nutzen ziehen aus der großen Veränderung. Alle werden Zugang zu Straßen, Schulen, Krankenhäusern, elektrischem Strom haben. Zu allem, was früher nur einer Minderheit auf dem Lande zugänglich war und ein Privileg derer, die in den Städten wohnen. Sie zuckte zusammen, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte. Yaru war unbemerkt ins Zelt gekommen und hatte sich hinter ihr hingehockt. Er schob einen ihrer Kopfhörer beiseite und flüsterte ihr ins Ohr. »Hör gut zu, liebe Schwester, dann wirst du die großen Ereignisse verstehen, die unser Land und die Welt verändern. Hier siehst du, wie die Zukunft aussehen wird.« Und Hong verstand. Langsam wurde der Zusammenhang deutlich, der Charakter des Treffens, der geheimnisvolle Rahmen. Tief im Busch von Mosambik nahm ein gigantisches Projekt Form an, das zwei der ärmsten Länder der Welt verband, nur dass das eine eine Großmacht, das andere ein kleines Land in Afrika war. Hong lauschte den Worten aufmerksam, die weiche chinesische Stimme übersetzte folgsam, und sie begriff, warum Yaru sie hatte dabei haben wollen. Hong war eine kraftvolle Gegnerin alles dessen, was China in eine imperialistische Macht verwandeln könnte. Vielleicht hatte Yaru die schwache Hoffnung, Hong würde sich überzeugen lassen, dass das, was hier geschah, den beiden armen Ländern Vorteile bringen würde. Um die Blicke nicht auf sich zu ziehen, applaudierte sie mit den anderen, als die Rede zu Ende war. Eine Stunde später stiegen die Helikopter auf und flogen nach Nordwesten. Hong sah den mächtigen Fluss unter sich. Die wenigen Gebiete, wo Menschen wohnten und der Boden gerodet und urbar gemacht war, standen in scharfem Kontrast zu den riesigen Gegenden, die völlig unberührt schienen. Sie erreichten den nördlichsten Punkt und drehten dann nach Osten ab. Als sie nach Luabo kamen, machten die Helikopter einen Bogen über dem Meer und landeten dann in der Nähe eines Ortes, den Hong auf der Karte als Chinde identifizierte. Am Landeplatz warteten wieder Autos, die Straßen bestanden wie zuvor aus roter Erde. Sie fuhren in die Buschlandschaft und hielten an einem kleinen Nebenfluss des Sambesi. Der Platz, an dem die Autos hielten, war von Busch und Unterholz befreit. Einige Zelte waren im Halbkreis am Fluss aufgestellt. Als Hong aus dem Wagen stieg, stand Yaru da und nahm sie in Empfang. »Willkommen in Kayakwanga. Es bedeutet mein Heim in einer der Lokalsprachen. Hier werden wir heute Nacht wohnen.« Er zeigte auf das Zelt, das am nächsten zum Fluss stand. Eine junge schwarze Frau nahm ihr die Tasche ab. »Was tun wir hier?« fragte Hong. »Wir genießen die afrikanische Stille nach einem langen Arbeitstag.« »Und hier soll ich den Leoparden zu sehen bekommen?« »Nein, hier gibt es hauptsächlich Schlangen und Eidechsen und die gefürchteten Jägerameisen, aber keine Leoparden.« »Lass uns miteinander reden«, sagte Hong. »Es ist notwendig.« Yaru lächelte. »Nach dem Essen. Vor meinem Zelt.« Er brauchte es ihr nicht zu zeigen. Hong hatte schon verstanden, dass es das Zelt neben ihrem war. Hong saß vor ihrem Zelt und sah, wie sich die kurze Dämmerung über den Busch senkte. Auf dem offenen Platz zwischen den Zelten brannte schon ein Feuer. Dort erkannte sie Yaru. Er hatte einen weißen Smoking angezogen. Das erinnerte sie an ein Bild, das sie vor langer Zeit in einer chinesischen Zeitschrift gesehen hatte. Es war eine große Reportage über die koloniale Geschichte Afrikas und Asiens. Zwei weiße Männer im Smoking hatten tief im afrikanischen Busch gesessen und eine Mahlzeit an Tischen mit weißem Tischtuch, kostbarem Porzellan und gekühltem Wein abgehalten. Hinter ihren Stühlen hatten reglos die afrikanischen Bediensteten gestanden.